D-Radio Wissen.
Mein Name ist Hans Leindecker, ich mache was mit Medien.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Pähler.
Einen schönen guten Abend und einen schönen Feiertag.
Die USA und Sandy, Medien zwischen Übertragung und Bevölkerungsschutz.
Die USA und der Präsidentschaftswahlkampf. Ist in Deutschland der Hype vorbei?
Die USA und das Weiße Haus, so werden sie Mitglied im Presskorps beim mächtigsten Politiker der Welt.
Das sind die Themen unserer medialen Redaktionskonferenz am 1. November 2012.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Tagesspiel. Tagesspiegel, nämlich von der Redakteurin Maris Hubschmidt. Sie war im Medium-Magazin wie folgt zitiert: Print bedeutet mir mehr. Online schreibt ja jeder Hans und Franz.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von euch. Wir haben euch nämlich auf Facebook gefragt, was ihr von dieser Einstellung haltet. Und Frank Schütze schrieb dazu, Zitat, den Kampf Print versus Online führen doch nur Kleingeister. Das Transportmedium wird zur Nebensache Inhalt und Qualität entscheiden. Dass wir von letzterem weit entfernt sind, zeigt doch genau diese Debatte eindrucksvoll. Zitat Ende.
Ich habe hier auch noch ein Zitat, und zwar von Ralf Breuer. Er schreibt, die Kutsche wird das Automobil überleben. Hier ist die Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und Herrn Pähler und einem stürmischen Thema, Hurricane Sandy und die Medien.
Ohne Frage, Hurricane Sandy ist in dieser Woche eine tragische Naturkatastrophe gewesen, ganz klar. Und es gab Todesopfer, der Schaden geht in die Milliarden. Und Teile an der US-Küste, Ostküste sind zerstört. Und die Bewohner von New York beispielsweise suchen ja irgendwie immer noch den Weg zurück zur Normalität.
Sogar den Präsidentschaftswahlkampf hat Sandy zwischendrin vergessen lassen. Wir wollen uns heute Abend aber mal in Ruhe die Rolle der Medien rund um den Hurricane Sandy anschauen. Als im August 2011 Sturm Irene die Ostküste traf, da sind ja auch Teile von New York evakuiert worden. Alles ging viel glimpflicher aus als erwartet. Die Medien haben im Nachhinein aber auch viel Schelte erhalten, weil sie extrem reißerisch berichtet hatten.
Tja, und ähnlich war es auch dieses Mal. Wieder standen die Reporter der unzähligen TV-Sender rund um die Uhr mit ihren Windbreakern, Mützen, Gummistiefeln und brüllten ja förmlich ins Mikro, um zu beschreiben, ja, dass hinter ihnen gerade ein Baum umgefallen ist, zum Beispiel.
Ich erinnere mich dann noch an eine Szene vom Montagabend. Da habe ich nämlich auch dann sehr viel Fernsehen geschaut, um mich zu informieren, was denn jetzt gerade passiert. Und da war eine Reporterin von CNN, die brüllte ziemlich laut wegen des ganzen Winds in ihr Mikro. Sie stand im Battery Park im Süden von Manhattan und zu gleichen Zeit. Ich habe nur rübergeschaltet ins Heute-Journal. Da stand dann ein Kollege vom ZDF. Und der ZDF-Korrespondent, der muss nur wenige Meter neben der CNN-Kollegin gestanden haben. Nur, das sah bei ihm deutlich weniger spektakulär aus. Also er sagte ganz ruhig und trocken in seinem Mikro sowas wie, Sie sehen, dass der Regen eingesetzt hat, meine Brillengläser sind nass. Wie kann das sein? Habe ich mich da so gefragt.
Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall auch die Gegenposition. Da möchte ich mal Thomas Schulz zitieren. Den habe ich nämlich auf Spiegel Online gelesen. Der Titel Steinzeit in Manhattan. Ein, ja, wie ich finde, sehr informativer Erlebnisbericht unter der Überschrift Sandy, alles nur ein großer Medienhype? Fragezeichen. Ja, und da schreibt er nämlich Folgendes. Ich zitiere das gerne mal wörtlich hier.
Ja, lies mal vor.
Allen hier ist bewusst, dass ihre Lage nicht zu vergleichen ist mit den Erdbeben von Haiti oder Hungerkatastrophen in Afrika. Aber viele New Yorker ärgern sich dennoch über gehässige und herablassende Kommentare aus anderen Teilen der Welt, wie ich sie auch aus Deutschland immer wieder höre. Sandy sei nicht viel mehr als ein normaler Herbststurm gewesen. So viel sei doch gar nicht passiert. Alles nur ein großer Medienhype. Und viele hier wundern sich über so viel Zynismus. Müssen wir immer erst Tausende Menschen sterben sehen, damit von einer Katastrophe die Rede sein darf? Fragezeichen. Zitat Ende.
Ja, ein interessanter Ausschnitt. Ich finde, diese Diskussion, die vertiefen wir jetzt. In der Evakuierungszone von Manhattan lebt und arbeitet Manuel Koch. Er ist DRF-Korrespondent an der Wall Street. Ihr könnt ihn also täglich im deutschen Anlegerfernsehen oder auch bei N24 sehen. Jetzt ist er hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Guten Tag nach New York.
Einen schönen guten Tag aus New York. Hallo.
Wir sind froh, dass Sie den Sturm gut überstanden haben. Wie ist denn jetzt bei Ihnen die Situation nach dem Sturm?
wie Sie auch gerade gesagt haben, ich lebe selbst in dieser Evakuierungszone, musste also aus meinem Haus raus und bin dann bei Freunden untergekommen. Auch dort ist dann später der Strom ausgefallen. Also ich bin jetzt schon bei einem zweiten Freund auf der Couch untergekommen. Und wenn ich diese Kommentare gerade höre, ich kann das nachvollziehen, dass natürlich die Katastrophe in Haiti viel schlimmer war und die Menschen sehr viel schlimmer getroffen wurden. Aber man selbst, wenn man darunter leidet, findet das natürlich nicht so lustig. Ich finde, New York war so ein bisschen zweigeteilt. Meine Freunde hier, 84. Straße, die haben fast gelacht und meinten, naja, hier zog ein laues Lüftchen durch. Bei mir aber unten im Financial District, da pfiff es ordentlich. Die Windböen haben auch mich da mitgerissen und ich konnte kaum atmen, weil der Wind einem so stark ins Gesicht pfeift dann. Der Strom ist ausgefallen, das Wasser ist ausgefallen, ich komme nicht in meine Wohnung. Der Keller des Hauses ist 2 Stockwerke tief mit Wasser voll. Also das sind dann schon andere Bilder.
Geben Sie uns, bevor wir über die Medien sprechen, vielleicht noch einen kurzen Einblick in Ihr emotionales Gefühlsleben, auch in dieser Sturmnacht. Wie haben Sie die ganz persönlich auch erlebt?
In dieser Nacht war ich dann bei einem Freund, da ging der Strom noch lange. Gegen 19 Uhr, genau gegenüber, wo ich dann untergekommen bin, ist diese Hausfassade, die wir so oft ja auch im Fernsehen jetzt gesehen haben, runtergekracht. Also 20 Leute standen praktisch in ihrem Wohnzimmer dann im Freien. Es hat einen riesen Bums gegeben. Ich habe dann auch aus dem Fenster geguckt und bin vor die Tür und hab mir das angeschaut. Natürlich überall Feuerwehr, die haben dann die Bewohner evakuiert, in Sicherheit gebracht, in Notunterkünfte gebracht. Und das war so eine wahnsinnige Windböe, die da durchgegangen ist. Also der Wind, der war gar nicht andauernd so stark. Der war vor allen Dingen stark immer mal zeitweise durch diese Böen. Und so eine Böe hat dann eben auch das Haus erreicht. Und dann fiel eine Stunde später der Strom aus und dann saß man bei Kerzen. Und das war schon ein sehr komisches Gefühl. Und auch jetzt fühle ich mich so obdachlos und abgeschnitten. Und man hat in Financial District kein Internet, auch an der Wall Street, in der New York Stock Exchange, wo ich arbeite, da war ich gestern, kein Internet, kein Telefon, der Handel geht, aber es ist alles sehr notdürftig.
Normalerweise berichten Sie ja direkt vom Börsenparkett. Wie hat sich denn jetzt Ihr Arbeitsalltag als Journalist durch den Sturm verändert?
Also dadurch, dass heute Feiertag ist, berichte ich heute nicht. Das ist aber auch gut, weil es eigentlich nicht geht. Also nicht per Fernsehschalte, das geht nicht, weil die ganzen Internetverbindungen dort gekappt sind, immer noch. Und die arbeiten ganz fleißig daran. Und telefonieren kann ich aber dann auch von da unten nicht, weil die Leitungen nicht gehen. Das heißt, um auch mit Ihnen zu telefonieren oder Telefonschalten für N24 und das deutsche Anlegerfernsehen zu machen, muss ich immer nach Uptown fahren, wo dann wieder der Mobilfunkverkehr geht.
Wir haben vorhin kurz schon drüber gesprochen, bei der letzten Sturmevakuierung vor etwas mehr als einem Jahr, da gab es auch relativ viel Kritik an den klassischen Medien, weil sie doch ziemlich reißerisch berichtet haben. Wie haben sich aus Ihrer Sicht denn die US-Medien diesmal verhalten?
Ja, ich finde, das ist immer eine sehr schwierige Diskussion, nicht? Wenn man da einen Reporter hinstellt, wie vielleicht beim ZDF, und der das so ganz sachlich erzählt, dann ist das unsere deutsche Art und Weise, wie man Dinge rüberbringt. Die Amerikaner machen das grundsätzlich anders, würde ich sagen. Und wenn dann ein CNN-Kollege da mitten im Wasser steht, das wurde zum Beispiel auch von Michael Moore, dem Filmemacher, heftig kritisiert auf CNN in einem Gespräch mit Piers Morgan. Und das war ganz interessant zu hören. Aber ich meine, das ist in gewisser Hinsicht auch unser Job. Auch ich war ja draußen, habe dann über dieses Haus, was da zusammengekracht ist, berichtet. Und das macht man auch in dieser Situation nicht so ruhig, weil einem eben der Wind ins Gesicht pfeift, weil es so laut ist, dass man praktisch schreien muss. Sonst hat man das Gefühl, das Mikro, das würde einen nicht hören. Und das sind alles so Sachen, die natürlich auch damit zusammenhängen.
Also ist das wahrscheinlich so eine Art Kulturfrage? Also fehlt uns Deutschen da eher so ein bisschen das Verständnis für die Kultur der US-Nachrichten?
Würde ich sagen, ja, aber ich meine, das hat auch Grenzen. Eine Kollegin von einem Lokalsender hier, die ist in ihrem Van eingeschlossen, in ihrem Auto, und die musste dann da stundenlang praktisch ausharren und das Wasser stand dem Auto bis zur Hälfte. Also das ist natürlich auch nicht schön. Ein anderer Kollege, der wurde von einer Welle mitgespült und konnte sich gerade noch mal so retten. Das sind also eben auch die Schattenseiten. Nun muss man sich fragen, gehört es zu einem Journalisten dazu, da hinzugehen und auch Risiken einzugehen? Und ich würde sagen, ja, das gehört dazu, bis zu einer gewissen Grenze. Man muss nämlich das selbst für sich verantworten und nicht für den Chefredakteur. Und solange man selbst sagt, das ist in Ordnung, das ist meine Grenze und so weit kann ich gehen, würde ich sagen, ist das auch in Ordnung.
Aus der Distanz heraus betrachtet war es irgendwie auch ja einerseits sehr spannend, aber auch sehr beeindruckend mitzuerleben, was viele Amerikaner über Twitter, Facebook und Co. zum Thema Sandy mitgeteilt haben. Ist Ihnen da vielleicht auch besonders aufgefallen, dass die sozialen Netzwerke als Informationssystem mittlerweile in Konkurrenz zu den klassischen Medien doch stark genutzt werden in solchen ja wirklich Krisensituationen?
Auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, all meine New Yorker Freunde haben auf Facebook und auf Twitter ihre Post abgesetzt. Dann hat man ein Foto gesehen, bei mir steht das Wasser schon bis zur Haustür. Ein anderer hat geschrieben, hier die Überschwemmung am East River ist schon da, das Wasser kommt. Also da hat man ganz, ganz viel gesehen, auch im Vorfeld über die Informationen, dass nun die U-Bahn gesperrt ist und was erwartet wird und wo was erwartet wird. Und das hat hier eine ganz starke Rolle gespielt. Und auch so habe ich persönlich sehr viele Informationen bekommen.
Das Radio ist ja eigentlich in Notsituationen dazu da und hat eine interessante Funktion, und zwar um die Bevölkerung zu warnen und zu informieren. Jetzt rund ums Handy war es wohl so, dass auch offizielle Behörden rund um den Hurricane über Twitter und Facebook dann die sozialen Netzwerke als Bevölkerungsinfosystem genutzt haben. Wird hier dem Radio so ein bisschen der Rang abgelaufen?
Ich würde sagen, in erster Linie informieren sich Amerikaner übers Fernsehen. Dann kommt vielleicht das Internet und dann würde ich sagen eher das Radio. Also meine Freunde informieren sich zum Beispiel nicht übers Radio. Alle Leute, die ich kenne, die sind dann mehr im Internet. Vielleicht liegt das auch an der Generation, vielleicht liegt das auch am Job, dass man als Journalist dann sehr viel stärker daran vertreten, im Internet vertreten ist. Aber ich kann nur sagen, das Internet hat hier auch wieder eine ganz große Rolle gespielt. Ich selbst habe Videos auf Facebook gepostet. Ich habe immer wieder Posts dort hinterlassen. Und das war für mich auch so ganz normal, das zu machen.
Was uns zum Schluss vielleicht noch interessiert, wir möchten gerne noch mal einmal auf das jetzt bevorstehende große andere Thema in den USA schauen, nämlich auf den Wahlkampf, der jetzt bald zu Ende geht. Was glauben Sie denn, welchen Einfluss Sandy auf den US-Wahlkampf hatte und auch noch haben wird möglicherweise?
Ich glaube, dass dieser Sturm das Zünglein an der Waage war, und zwar nämlich für Präsident Obama. Es stand zuletzt ganz, ganz knapp ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich glaube, dass so eine Katastrophe eigentlich, wenn der Amtsinhaber keine Fehler macht, und Obama hat in dieser Situation keine Fehler gemacht, immer dem Amtsinhaber in die Karten spielt, und das wird ihm sicher helfen, und ich gehe fest davon aus, dass Obama wiedergewählt wird.
Sagt Manuel Koch, Korrespondent des deutschen Anlegerfernsehens an der Wall Street in New York. Er war jetzt live zugeschaltet. Vielen Dank.
Dankeschön, alles Gute.
Ja, danke auch. Den Punkt mit dem US-Wahlkampf, den werden wir jetzt in einer guten Viertelstunde nochmal weiter vertiefen, denn in 4 Tagen sind es ja nur noch, wird in den USA ein neuer oder vielleicht auch ein alter Präsident gewählt, und wir wollen klären, nach dem Obama-Hype von vor 4 Jahren, warum spielt der Wahlkampf in den Medien eigentlich eine immer weniger wichtige Rolle?
Herr Pähler,
ja,
bist
Daniel,
du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Na, dann lass uns mal loslegen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wie steht es eigentlich bei unserem kleinen Quiz?
Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, Daniel.
Okay.
Weil ich mit einem Punkt hinter dir liege. Du hast 5 Punkte gemacht. Das heißt, in den letzten 2 Sendungen
das ist nicht schlecht.
5 von 6 möglichen Punkten.
Ja.
Ich bin eigentlich mit meinen 4 von 6 möglichen Punkten auch nicht so schlecht. Normalerweise hätte ich bestimmt damit gute Chancen, nach vorne zu liegen.
Herr Pähler, ich bin ein bisschen stolz auf dich.
Ja.
Ihr müsst wissen, wir bilden uns hier ein bisschen fort. Also wir haben sozusagen eine sendungsinterne Fortbildungsmaßnahme gebucht. Das bietet sich auch an jetzt, wo wir doch hier bei Die Radio Wissen sind, ne?
Genau.
Schon ein paar Anträge ausgefüllt und schon das hier. Wir stellen uns gegenseitig 3 Fragen.
Genau, wir fragen uns, deswegen heißt die Rubrik auch was mit Köpfen, wir fragen uns Medienköpfe ab. Mhm. Also Personen, Menschen, die in der Medienbranche tätig sind, berühmt, bekannt sind oder man sollte sie kennen oder man sie kennen sollte.
Ja.
Genau.
Willst du anfangen?
Nee, fang du diesmal an.
Okay. Ich habe meine Fragen unter das Motto gestellt, Substanz entscheidet.
Oh, das ist, glaube ich, kein gutes Thema für mich, Substanz.
Doch,
es ist nah dran an Content.
Nein, das passt schon. Wir reden nämlich über das Handelsblatt.
Oh, ja.
Das Handelsblatt hat nämlich jetzt in dieser Woche eine interessante Entscheidung getroffen. Es gibt einen neuen Chefredakteur, weil der jetzige Chefredakteur aufsteigt. Er wird mit Geschäftsführer. Mhm. Und dein Laptop-Bildschirm klappe ich mal gerade zu.
Nee,
hier.
Ich wollte was anderes machen.
Nein. So, Herr Pähler, wer ist denn der aktuelle und bald nicht mehr Chefredakteur vom Handelsblatt? Kleiner Tipp, er war noch nicht in was mit Medien. Das hilft dir bestimmt.
Ja, das hilft mir nicht. Lass uns das kurz und schmerzlos machen.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Okay, gibt's keinen Punkt. Gabor Steingart wäre es gewesen.
Mhm. Gabor.
Mhm. Er wendet jetzt in die, also wird jetzt Geschäftsführer in der Verlagsgruppe Handelsblatt. Und Sprecher der Geschäftsführung, glaube ich sogar.
Ich möchte mit meiner ersten Frage, ich mache direkt mal weiter, ich habe leider keinen Punkt gemacht, verarbeite das so innerlich und stelle dir die nächste Frage. Wir haben ja gerade schon sozusagen mit den USA gesprochen, werden das auch gleich weiter noch tun, mit jemandem, der ja für den Springer Verlag arbeitet. Ich möchte aber gerne wissen, weil man auch diese Person natürlich sehr oft in dieser Situation im Fernsehen sieht, wer ist eigentlich die aktuelle Studioleiterin der ARD in den USA, in Washington.
Ja, sie hat einen lustigen Namen und ist super sympathisch.
Mhm.
Honey Hüsch, ist das richtig?
Also, Honey Hüsch hat einen lustigen Namen, das stimmt. Honey Hüsch ist auch super sympathisch. Sie ist aber seit dem 1. Juli diesen Jahres nicht mehr die Studioleiterin, sondern das ist Tina Hassel.
Ach so, verstehe.
Okay. Aber vorher war es Honey Hüsch.
Naja, dann habe ich auch keinen Punkt.
Haben genau.
Wir was gemeinsam. Ich stelle dir noch eine Frage.
Ja.
Und zwar die Verlagsgruppe Handelsblatt, die ist ja sozusagen einem größeren Verlag angedockt. Und dieser Verlagstitel oder Verlagsname, der hat sozusagen auch den Verlegernamen im Titel. Und da möchte ich von dir wissen.
Holzbrink.
Richtig?
Ja.
Und weiter, also Vorname auch. Ich gebe dir noch einen Tipp. Da ist auch noch ein von mit dabei. Und der Rest, den solltest du...
Ein von Holzbrink.
Richtig? Und den Vornamen, den suche ich noch. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche.
Ja, es gibt, ich glaube, Georg.
Ja, das ist sehr klug, Herr Peller, weil Georg von Holzbrink hört man oft. Man hört auch Stefan von Holzbrink.
Ja,
aber in diesem Fall wäre es Dieter von Holzbrink gewesen.
Holzbrink gewesen. Ja. Das heißt, so eng zugeschnitten ist der Zielkorridor, um hier Punkte zu machen.
Ja, die halben Punkte, das finde ich zu schwierig, sich zu merken.
Ja, gut, dann habe ich da keinen Punkt. Dann frag dich die nächste Frage. Eher aus der Unterhaltungsbranche. Wenn demnächst du den Fernseher anmachst und hörst jemanden sagen... Guten Tag, mein Name ist Nick Chiller. Zeigen Sie mir mal bitte Ihre Papiere. Ich bin von der Polizei.
Till Schweiger lautet die Antwort. Till Schweiger. Till Schweiger.
Ja, das ist richtig. Juhu. Till Schweiger wollte nämlich nicht, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie sollte er eigentlich heißen? Nick Chauder. Das war ihm zu chauderig.
Wie heißt er jetzt?
Nick Chiller.
Nick Chiller?
Ja, Nick Chiller.
Also er fände ich ja Hans oder Franz besser.
Ja, Nick Chiller, gespielt durch Till Schweiger, möchte auch die 10 Millionen Zuschauermarke knacken.
Okay, soll er mal machen? Ich schaue nicht zu. Jetzt wird ja beim Handelsblatt ein Posten frei.
Ja, der des Chefredakteurs.
Richtig. Und es ist auch schon entschieden, wer es macht.
Ja.
Und zwar gebe ich dir einen Tipp, ich lese dir aus seiner Vita vor.
Okay.
Zwischen 2006 und 2010 war er Chefredakteur von süddeutsche.de.
Bis 2010?
Bis 2010. Und seitdem hat er das Ressort Wirtschaft bei der Printausgabe der Süddeutschen Zeitung reingedingst. Und kleiner Tipp. Ein Teil des Vornamens ist auch sowohl bei der ersten Meinung als auch jetzt gerade schon gefallen. Du überlegst, ne?
Was mit Schmied?
Schmied?
Nee, ich weiß. Ja, Schmied. Herr Schmied.
Nee.
Oh, ich glaube, ich bin heute richtig schlecht. Ich habe keinen Punkt. Ich weiß es nicht.
Hans-Jürgen Jakobs.
Hans-Jürgen.
Das war das. Ich habe ihn mal so auf einigen Podien gesehen, auf irgendwelchen Medientagen, aber.
Muss man nicht wissen, oder?
Nicht wirklich.
Das war schon eine schwierige Frage.
Das war eine sehr schwierige Frage.
Ich stelle deswegen eine leichte Frage.
Wir laden ihn mal ein, okay?
Ich bin ja der Nette hier von uns zweien. Und zwar in diesem Jahr zum dritten Mal bereits führt eine Person bei Vox durch seinen ganz persönlichen Jahresrückblick.
Okay.
Und ich gebe dir mal zwei Namen zur Auswahl.
Okay.
Ist es A. Harald Glöckler?
Ja.
Glöckler.
Glöckler.
Muss man gleich sagen, Glöckler.
Ja.
Oder ist es Daniela Katzenberger?
Oh. Ich glaub,
zum
Daniel...
dritten Mal ist die Frage.
Ah, zum dritten Mal?
Ich gebe dir noch einen Tipp. Beide führen dieses Jahr bei Vox durch einen Jahresrückblick. Die Frage ist, wer macht es zum dritten Mal?
Ach so. Dann würde ich sagen, die Katzenberger, die gibt es noch gar nicht so lange in den Medien. Also so prominent, da würde ich sagen, ist es dann der Glöckler.
Der Glöckler.
Ja.
Leider kann ich dir den Punkt nicht geben. Daniela Katzenberger.
Tatsächlich.
Ganz genau.
Habe ich sie total unterschätzt.
Das passiert dir, glaube ich, öfters. Macht nichts.
6-4.
4. Du hast einen Punkt gut gemacht.
Oh. Aber jetzt, wenn ihr sie jetzt gerade zuhört und denkt so, ach, die wissen ja da gar nichts im Radio. Ich kann sagen, ihr wisst auch nichts. Zumindest bei unserer Tagesfrage beim Aerobic sind jetzt bis jetzt nur so wenige richtige Lösungen von euch eingetroffen. Den ganzen Tag über gibt es ja eine kleine hörakustische Übung. Und eigentlich wollen wir so kurz nach 19 Uhr auflösen. Es gibt ein schönes D-Radio-Wissen-T-Shirt, was nicht von Herrn Pähler und mir getragen worden ist.
Wir können
ist.
Das aber machen, wenn das den Wert steigert. Vorher noch.
Und deswegen sagen wir einfach, wir spielen euch das nochmal vor. Und zwar hört ihr jetzt Sounds und wir möchten einfach von euch wissen, was haben diese Sounds gemeinsam? Ich würde sagen, hören wir jetzt einmal rein.
schön schwer.
Fünf Gegenstände.
Ganz schön schwer.
Aber die haben was gemeinsam. Hast du eine Idee?
Soll ich ehrlich sein?
Ja.
Nein. Aber das macht nichts, weil ich bin, glaube ich, auch beim Mitspielen ausgeschlossen. Ja. Ihr allerdings nicht. Ihr habt jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, uns einen richtigen Antwortvorschlag an redaktionskonferenz@deradiowissen.de zu schicken.
Und das Tolle ist, ich sehe hier gerade, ihr könnt sogar an redaktionskonferenz@deradio.de oder redaktionskonferenz@deutschlandradio.de schicken.
Wahnsinn. Ihr müsst es aber wissen, um gewinnen zu können. Das ist sozusagen Bedingung.
Und kurz nach 19 Uhr lösen wir dann auf, hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen.
Hier ist die präsidiale Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen an diesem Donnerstag mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Das bin übrigens ich. Und wir machen was mit Medien.
Was mit US-Medien, um genau zu sein. Denn nach der Berichterstattung von Hurricane Sandy schauen wir uns jetzt die rund um den Präsidentschaftswahlkampf an. Vor 4 Jahren haben wir uns nämlich ein bisschen Sorgen gemacht. Mhm. Wir haben in unserem kleinen kuscheligen Medienmagazin mal den ganzen Medien ein sehr hohes Obama-Fieber attestiert.
Ja, spätestens, wenn wir uns mal erinnern, als Obama damals in Berlin eine Rede gehalten hat, da konnte man den Eindruck gewinnen, die Medien hatten schon selbst dran geglaubt, dass dieser Mann auch unser Präsident werden würde. Und jetzt, 4 Jahre später?
Die Realität. Ich glaube, die sieht ganz anders aus. Klar, der US-Wahlkampf beherrscht natürlich die Medien, aber so ein bisschen fehlt dann doch die Faszination. Und von der Social-Media-Revolution ist auch nicht mehr die Rede. Der Rest scheint jetzt irgendwie Pflichtprogramm zu sein. Warum ist das so?
Das klären wir jetzt mit Michael Remke. Er ist US-Korrespondent für den Axel Springer Verlag und Blogger auf michaelremke.com und jetzt live bei D-Radio Wissen. Hallo nach New York.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Remke, eins vorweg, wie haben Sie denn den Hurricane Sandy überstanden?
Ich habe ihn besser überstanden als viele andere. Ich bin einer der Glücklichen hier in Brooklyn, weil ich wohne in Brooklyn. Hier hat es mächtig gekracht und auch ein paar Bäume sind umgefallen, aber ich habe bis heute keinen Strom verloren und auch immer noch Internet. Also insofern war ich einer der wenigen Glücklichen. Oder anderen ging es, Freunden ging es anders. Bei denen ist ein Baum ins Haus gekracht oder auf das Auto und sind ohne Strom. Ich lebe sozusagen in einer Sandy-freien Oase gerade, was zum Glück alles gut gegangen ist.
Das ist sehr schön zu hören. Das heißt, dann können wir uns jetzt sozusagen zurücklehnen und beim Blick ein bisschen auf den Wahlkampf richten, denn der ist ja dann auch noch da. Und das ist ganz interessant, wenn man sich jetzt gerade mal die deutschen Medien anschaut, da haben wir so 2 Bilder gefunden, die da bemüht werden. Da hole ich mal kurz aus, nämlich das erste Bild 2002, da lief es ja für Gerhard Schröder im Wahlkampf nicht so gut. Da kam damals die Flut in Ostdeutschland, es gab viele Bilder mit ihm in Gummistiefeln vor Ort und es gelang ihm am Ende die Wiederwahl. Das andere Bild, jetzt Ex-US-Präsident George W. Bush schaut beim Hurricane Katrina aus dem Flugzeug zu. Das kam gar nicht so gut an. Deutsche Medien vergleichen Obama jetzt ein bisschen mit Gerhard Schröder. Das könnte ein Wendepunkt im Wahlkampf sein. Haben diese deutschen Medien recht?
Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, dass die Arbeit, die Präsident Obama gerade macht, eine gute Arbeit ist und auch von den US-Bürgern und Wählern honoriert wird. Ob es aber den gleichen Einfluss haben wird auf den Wahlausgang, wie die Jahrhundertflut damals bei Gerhard Schröder. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, es muss nicht sein, Ohio, der entscheidende Bundesstaat hier, so sieht es im Moment aus, ist nicht direkt von dem Hurricane betroffen gewesen. Die Leute sehen dort zwar auch im Fernsehen die Bilder von den Zerstörungen hier in New York und auch Obama. Ob sie aber jetzt sagen, jetzt müssen wir ihn auch wählen, weiß ich jetzt nicht. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie mein Vorgänger hier im Radio. Es ist eine sehr knappe Wahl. Es hat ihm sicherlich nicht geschadet, Obama, was jetzt passiert ist und auch was er getan hat. Er hat keine Fehler gemacht im Gegensatz zu George W. Bush. Ob er jetzt aber die entscheidenden Punkte gesammelt hat, bin mir nicht sicher. Es sind immer noch knapp 5 Tage. Da kann noch eine ganze Menge passieren.
Wir haben gerade schon so ein bisschen auch beschrieben, dass wir für uns den Eindruck gewonnen haben, dass die deutschen Medien bei diesem US-Wahlkampf eher so ein bisschen, ich sag mal, ein Pflichtprogramm eigentlich abspulen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich würde sagen, dass der Hype schon weg ist von vor 4 Jahren. Das war auch nicht anders zu erwarten. Obama ist ja als Heilsbringer avanciert worden. Ja, der sollte nicht nur Amerika retten vor der Depression, sondern auch gleich die ganze Welt mit. Dass er das nicht erfüllen konnte, war ja eigentlich klar. und war damals völlig übertrieben und wäre jetzt die Kritik daran, dass er das alles, dass er nicht der Heilsbringer war, ist jetzt auch wieder völlig übertrieben. Man darf auch nicht vergessen, er hat immerhin den Friedensnobelpreis bekommen, ohne dass er irgendwas gemacht hat oder nicht viel gemacht hat. Und das zeigt eigentlich, der Hype damals war völlig übertrieben und jetzt ist es halt ein normaler Wahlkampf geworden. Obama ist in den letzten 4 Jahren zum Präsidenten gereift und führt einen Präsidentschaftswahlkampf. Ja, man darf aber 2 Sachen, sage ich immer wieder Leuten, was wäre die Alternative gewesen? Ein Präsident John McCain in den letzten 4 Jahren, ich bin mir nicht sicher, ob das besser gewesen wäre. Und dazu kommt noch, dass Obama bei aller Kritik an ihm und an hat er eine Menge erreicht und vor allen Dingen auch hier für die Amerikaner viel erreicht. Das darf man nicht vergessen. Die Gesundheitsreform, die in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, ist es hier nicht. Und er hat sie zumindest eingesetzt und arbeitet daran, dass sie auch besser wird, hat die Truppen aus dem Irak abgezogen, er kündigt den Afghanistan-Rückzug ab, hat Bin Laden eliminiert und auch die Wirtschaft zumindest vor einer Depression gerettet. Also es gibt schon Erfolge, aber natürlich ist er nicht derjenige, der jetzt die ganze Welt gerettet hat, wie vor 4 Jahren viele Leute erhofft hatten.
Das wird wahrscheinlich auch Einfluss haben, wie jetzt Ihnen auch als Korrespondent die Arbeit abgenommen wird. Wie ist denn das, wenn Sie zu Hause anrufen und sagen, hey, ich habe hier ein Thema, da sind die Reaktionen wahrscheinlich anders als vor 4 Jahren, oder?
Klar, keine Frage. Also es ist nicht so, dass wie vor 4 Jahren wurde fast jede Geschichte, die ich angeboten habe, auch gekauft und gemacht und habe viel mehr über Obama berichtet als in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf, keine Frage. Also es ist weniger geworden und daraus ist ja auch die Idee meines Blogs entstanden. All die Geschichten, die ich sozusagen im Blatt nicht mehr runterbekomme, versuche ich dann zu bloggen und auch auf meinem Blog zu stellen, was mir großen Spaß macht. Und es ist klar, damals war viel mehr Hype, also viel mehr Geschichten. Dieses Jahr ist weniger Hype, weniger Geschichten. Dafür gibt's meinen Blog.
Sagen Sie uns doch vielleicht einfach mal 1-2 Beispiele jetzt der jüngsten Geschichten, die Sie gemacht haben in Ihrem Blog, für auch die Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht kennen oder gelesen haben. Was sind das für Geschichten und Stories, die Sie da bringen?
Ja, ich habe ganz aktuell, also jetzt natürlich zu dem Hurricane Sandy, die Frage gestellt und diskutiert auf meinem Blog, welchen Einfluss der Hurricane haben wird. Dass Obama sich zurückziehen muss aus dem aktiven Wahlkampf und jetzt zum obersten Krisenmanager des Landes wird, während Romney gestern weiterhin Wahlkampf gemacht hat. Das habe ich gemacht und natürlich alle Vorberichte zu den ganzen Debatten und auch Analysen, wie die Debatten gelaufen sind, also die Katastrophe für Obama in der ersten Debatte und sein Comeback in der zweiten und auch in der dritten. Und dazu auch die Reaktionen hier in den USA auf die Debattenauftritte der beiden, von Romney und von Obama.
Wir haben ja schon dann gerade mal geguckt, auch wie dann hier in den deutschen Medien sich die Art und Weise vielleicht ein bisschen verändert hat im Vergleich zu vor 4 Jahren. Wie ist denn das überhaupt in den US-Medien? Sind die genauso stark dabei oder hat sich da auch eine Wandlung vorgenommen, die Sie da beobachten können?
Nein, also auch hier ist natürlich der Hype nicht mehr so groß, aber es wird natürlich rund um die Uhr berichtet über den Wahlkampf. Man ist immer dabei auf jedem Event von Obama oder von Romney, auch bei Biden, bei dem Vizepräsident Biden und auch bei Paul Ryan, dem Running Mate von Romney, sind die Medien immer dabei. Die Kandidaten werden auf Schritt und Schritt weiter beobachtet. Aber es fehlt natürlich so die große Atmosphäre bei diesen ganzen Events. Ja, also vor 4 Jahren hat Obama vor 50.000, 60.000 Leuten gesprochen. Diesmal sind es halt nur noch 10.000 oder manchmal sogar noch weniger. Das sieht man halt auch in der Berichterstattung, dass der große Hype, ja, der ist nicht mehr da. Und das ist halt auch die Chance jetzt für Mitt Romney, am kommenden Dienstag die Wahl zu gewinnen. Ja.
Ein großes und gehyptes Thema vor 4 Jahren war ja auch die wirklich neue Rolle der sozialen Netzwerke, die das erste Mal eigentlich bei einer solchen Wahl eine immense Bedeutung hatten. Wenn man jetzt auf die Berichterstattung guckt, ist das irgendwie nicht mehr so ein Thema. Liegt das daran, weil die sozialen Netzwerke jetzt eine andere Rolle spielen, oder liegt das eher daran, weil es einfach mittlerweile ganz selbstverständlich geworden ist? Was ist Ihre Meinung dazu?
Also ich glaube, dass die sozialen Netzwerke auch diesmal Einfluss haben auf die Wahl. Gerade jetzt, als bei dem Hurricane Sandy, als Obama nicht mehr unterwegs sein konnte und persönlich Wahlkampf machen konnte, haben natürlich viele auf Twitter, auf Facebook, auf Pinterest, auf Tumblr Werbung für ihn gemacht und auch jede Information rausgegeben. Und Obama selbst, sein ganzes Team, genauso wie Romney natürlich auch, schicken pausenlos E-Mails an Leute und fragen nach Spenden oder fordern zur Wahl auf. Also soziale Netzwerke haben schon noch eine Rolle, und gerade jetzt für Obama waren sie wichtig, weil er nicht persönlich unterwegs war, sondern hat dann seine sozialen Netzwerke sprechen lassen, also Twitter sprechen lassen oder Facebook sprechen lassen. Noch, ich glaube schon, dass der Einfluss groß ist, und Obama hat auch in dem Bereich einen gigantischen Vorteil gegenüber Romney. Die Republikaner haben immer noch nicht richtig eine Strategie entwickeln können im Internet. Also nur mal zum Vergleich. Obama hat bis heute ungefähr 100 Millionen Dollar in digitale Werbung geschaltet. Bei Romney waren es bisher 5 Millionen.
Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, denn Michael Remke, Sie bleiben noch bei uns. Denn wir haben noch ein weiteres spannendes Thema. Seitdem nämlich Obama im Weißen Haus ist, sind Sie auch Mitglied des White House Press Corps. Das heißt, Herr Remke darf in das Weiße Haus, wird zu den Pressekonferenzen eingeladen und war auch schon mit Obama international auf Reisen unterwegs. Und über diese Tätigkeit gibt er uns auch gleich einen Blick hinter die Kulissen hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, und zu Gast ist auch Michael Remke.
Mit dem US-Korrespondenten des Axel Springer Verlags und Blogger haben wir gerade schon darüber geredet, wie es gerade so im US-Wahlkampf läuft, wie die Medien darüber berichten. Jetzt möchten wir aber ein bisschen was anderes machen, vielleicht ein bisschen weniger was Aktuelles, sondern mal sowas wie eine akustische Führung durch das Weiße Haus.
Das finde ich nämlich sehr spannend, denn Michael Remke hat eine sehr interessante Biografie. Seit 15 Jahren berichtet er nämlich aus den USA. Er war auch Augenzeuge bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Ganz intensiv hat er vor 4 Jahren Obamas Wahlkampf verfolgt, als es Obama sogar noch ein unbedeutender Senator war. Und seitdem Obama im Amt ist, ist Michael Remke auch Mitglied des Presscorps im Weißen Haus. Und darüber möchten wir jetzt mehr erfahren, Herr Remke. Ich kenne das Presscorps ehrlich gesagt nur aus der TV-Serie West Wing. Dort laufen die Journalisten frei rum durch den Westflügel im Weißen Haus, also dort, wo die Regierungsgeschäfte erlegt werden können, einfach so ins Büro des Chefsprechers gehen, und bei den Pressekonferenzen wird immer wild und laut reingerufen. Das ist doch bestimmt auch so in der Realität, oder?
Nicht ganz, würde ich sagen. Also die Realität ist schon ein bisschen anders. Auch für Leute, die Mitglied des Presskorps sind, gibt es gewisse Regeln im Weißen Haus. Das heißt, man kann nicht einfach dort rumlaufen und seine Freunde mitbringen und das Weiße Haus mal kurz zeigen. Das geht nicht, aber man wird eingeladen halt zu Pressekonferenzen, zu den ganzen Reisen, die Obama macht. Da kann man sich dann anmelden und mitfahren. Und man bekommt jeden Tag einen genauen Plan, was Obama gerade so macht. Also fast alle Stunde. Man kriegt so einen sogenannten Pool. Das ist ein Journalist meistens, manchmal zwei, die direkt mit ihm mitreisen und dann berichten, was er gerade macht, ob er gerade lacht, ob er gerade ein Sandwich isst oder ob er gerade Wahlkampf macht. Und das kriegt man dann als Mitglied vom Presscorps, kriegt man dann direkt auf die E-Mail und weiß immer ganz genau, was los ist. Dazu kommen, es gibt so, man nennt es Gaggle in Air Force One, wo der Pressesprecher so ein bisschen quatscht, sozusagen. Und auch selbst davon bekommt man eine Abschrift und weiß, was dort so geredet wurde, off the record. Ja, und so geht es dann, wenn man Mitglied ist, kriegt man sehr, sehr viel Informationen. Ich habe gerade vor 10 Minuten erst eine E-Mail bekommen vom Weißen Haus, dass Obama auf dem Weg nach Wisconsin, nach Green Bay ist, wo er heute wieder Wahlkampf machen wird. Und so wird es jetzt im Laufe des Tages immer weitergehen, bis sozusagen Obama schlafen geht. Und bis dahin weiß ich ja eigentlich alles ganz genau, wo er ist. Und wenn irgendwas passiert, weiß ich es natürlich auch. Selbst Kleinigkeiten. Ja? Also die erfahre ich dadurch auch.
Ist es schwer, Mitglied des Press Corps zu werden?
Eigentlich nicht. Man muss sich natürlich akkreditieren, ganz normal. Und man muss Journalist sein. Man muss irgendwie schon zeigen, dass man in diesem Beruf arbeitet und auch für jemanden arbeitet. Und dann wird man durchgecheckt, natürlich, damit man auch keinen Unsinn macht, falls man auf einer Pressekonferenz ist. Und kriegt dann irgendwann ein Okay und dann darf man dabei sein und auch mit Obama reisen. Wenn man mit Obama reist, ich habe das zweimal getan, ich war mit ihm in Saudi-Arabien unter anderem, aber auch auf seinem Europatrip war ich auch in Dresden, in Paris, in Prag. Da wird man dann nochmal extra gecheckt. Selbst wenn man Mitglied ist, kriegt man dann nochmal einen Check, ob dann alles in Ordnung ist. Ja. Und fliegt dann im sogenannten Breath One Flugzeug vorweg. Also man ist immer vor dem Präsidenten irgendwo. Also wenn man nach Saudi-Arabien fährt, wartet man dann in Press One, man kommt aus Press One raus und wartet darauf, wie Air Force One landet.
Jetzt verstehe ich das, weil sie müssen ja die Fotos machen und dann...
Ne? Ja genau, so muss man Fotos so machen und auch, da sitzen auch die Kollegen von CNN und wie sie alle heißen, sitzen da auch mit ihren Kameras und Press One ist meistens, ist immer viel früher dort an den Orten und steht dann auf dem Flugfeld und macht dann die Fotos beziehungsweise dreht, wie Air Force One landet und Obama die Treppe runterkommt.
Also dieses Bild, was man sich vielleicht auch ausmalt oder vielleicht auch hier aus Deutschland von Reisen der Kanzlerin kennt, dass wirklich die Journalisten auf den hinteren Plätzen im gleichen Flugzeug sitzen, das ist eine Illusion, das gibt's nie.
Oder das gibt's auch so hier in dem Fall
innerhalb des Presscorps.
Das gibt es nicht, genau. Es gibt, wie gesagt, es gibt einen Pool, so heißt der. Das ist, also auf Reisen ist es ein schreibender Journalist, einer vom Fernsehen und meistens noch einer, der in Air Force One ist und der dann Informationen bekommt. Aber der läuft nicht nach vorne in dem Bereich, wo Obama sitzt und sagt, hey, Mr. President, was gibt's Neues? Sondern der wird gebrieft durch den Pressesprecher, was Obama nun gerade macht oder nicht.
Wie nahbar also, ist Obama denn?
Bitte?
Wie nahbar ist Obama denn?
Also man kommt auf Reisen relativ nah an ihn ran. Meine Erfahrung, wenn man Mitglied des Pressekurses ist, ist man auf Pressekonferenzen sitzt man immer erste oder zweite Reihe, was im Ausland immer Ärger gibt, weil die anderen Kollegen natürlich auch erste oder zweite Reihe sitzen wollen. Aber da passt selbst Secret Service auf, dass die White House-Leute ganz vorne sitzen. Und dann sitzt man, was weiß ich, 2 Meter von ihm entfernt, ist man nah dran. Der nächste Schritt, ihm eine Frage zu stellen, ist wiederum wieder schwierig. Da muss man vorher auf eine Liste des Pressesprechers kommen und die arbeitet Obama dann ab und fragt dann die Kollegen und spricht sie alle mit Vornamen auch an und fragt sie, ob sie irgendwelche Fragen haben. Ich war mal auf dieser Liste und zwar bei der Reise in Straßburg. Und da war ich Nummer 6 auf der Liste, was für einen ausländischen Journalisten, glaube ich, was ganz Besonderes war, weil normalerweise die amerikanischen Journalisten bevorzugt werden. An dem Tag hat er aber leider nur 2 Fragen genommen und ist dann wieder gegangen.
Dann sagen Sie doch vielleicht mal kurz, dass das nicht sozusagen für Ewigkeiten auf dieser Liste im Archiv verschollen bleibt. Was hätten Sie ihn denn gefragt, wenn Sie noch dran gekommen wären?
Ich wollte ihm nach dem Verhältnis mit der Bundeskanzlerin fragen, weil zu dem Zeitpunkt, wir kamen damals gerade aus Dresden und da hatte er ja die Bundeskanzlerin getroffen und zu dem Zeitpunkt war das Verhältnis, ich würde sagen, angespannt. Ja, Obama fand es nicht gut, dass er nicht vor dem Brandenburger Tor reden durfte während seines Wahlkampfes und ist da so ein bisschen nachtragend gewesen. Und in Straßburg hätte ich ihn nach diesem Verhältnis gefragt zur Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, ob er darauf geantwortet hätte. Mittlerweile hat sich das ja geändert. Ich glaube, die beiden respektieren sich und arbeiten auch gut miteinander zusammen. Ob sie dicke Freunde geworden sind, weiß ich nicht, kann ich von hier so richtig nicht beurteilen, wie die Kanzlerin das sieht. Eher nicht, aber sie arbeiten gut zusammen, glaube ich. Ja.
Sagt Michael Remke, er ist US-Korrespondent des Axel Springer Verlags und Blogger. Schaut mal rein bei michaelremke.com, da ist auch sein Politikblog, wo er auch noch die US-amerikanischen Politikthemen einbaut. Und Herr Remke, Sie bleiben ja sogar noch bei uns. Gleich nach den Nachrichten werden wir unseren Hangout starten. Da haben Sie auch versprochen, dass Sie noch kurz mit reinschauen wollen. Da können wir nämlich noch ein paar weitere Fragen stellen, die wir noch gar nicht abgearbeitet haben. Das machen wir auf jeden Fall.
Da freue ich mich drauf.
Und ihr könnt auch mit dabei sein auf twitter.com/deradiowissen. Werden wir gleich den Link zum Hangout posten. Das heißt, ihr könnt dann zuschauen, ihr könnt auch selbst Fragen stellen an Michael Remke und da werden wir das Ganze dann auch nochmal in der nächsten halben Stunde vertiefen, hier bei D-Radio Wissen. Es ist 19 Uhr, es ist Zeit für den Nachrichtenüberblick und Charlotte Mayhoff ist jetzt hier bei uns. Du hast uns einen dicken Packen Nachrichten mitgebracht, wir haben ja schon gerade gehört, was Obama macht, was denn sonst in der Welt heute los war. Hast du aber jetzt für uns.
Genau, so das ein oder andere. Also natürlich beschäftigen uns die Folgen von Sandy. 76 Tote durch den Sturm sind bisher gemeldet laut CNN. Man ist im Moment dabei, in den am stärksten betroffenen Bundesstaaten New York und New Jersey so gut es geht, wieder Normalität herzustellen. In New York hat die U-Bahn inzwischen eingeschränkten Betrieb wieder aufgenommen und auch an den Küsten New Jerseys laufen die Aufräumarbeiten. Allerdings sind immer noch mehrere Millionen Menschen in den USA ohne Strom. Und jetzt gerade eben hatten wir als Aufmacher die Meldung, dass ein Versicherungsdienstleister die volkswirtschaftlichen Schäden von Sandy deutlich höher einschätzt als bisher angenommen, nämlich auf insgesamt 30 bis 50 Milliarden US-Dollar. Da ist man vorher von 10 bis 20 ausgegangen. Grund dafür sind vor allen Dingen die hohen Infrastrukturschäden, die entstanden sind und die Betriebsausfälle bei den Unternehmen, die sich dagegen auch häufig versichert haben. Das heißt, da wird auf die Versicherungsbranche natürlich auch einiges zukommen. Außerdem beschäftigt hat uns das Zurückrudern des Konzerns Telefonica in der Diskussion um die Bewegungsdaten der deutschen O2-Kunden. Telefonica ist der spanische Mutterkonzern von O2 und die verwerten Bewegungsdaten, um sie an Unternehmen oder Verwaltungen weiterzugeben. Damit können dann zum Beispiel Verkehrsströme oder auch das Einkaufsverhalten von Menschen sichtbar gemacht werden. Es fühlt sich ja nicht besonders gut an, wenn man sowas weiß. Ich würde es auch nicht wollen. Und diese Ankündigung, das dann auch mit O2 Kundendaten machen zu wollen, hat sehr heftige Kritik ausgelöst und offenbar auch dann mit Erfolg diese Kritik. Denn heute kam die Meldung, das entsprechende Programm soll für Deutschland eben nicht gestartet werden. Das hatten wir heute auch im Programm. Außerdem war Außenminister Westerwelle zu Besuch in Mali im Süden, in Bamako, und hat dem Land dort Hilfen in Aussicht gestellt. Die Situation dort ist ja, dass der Norden von Islamisten erobert wurde. Und aus dieser Region werden auch Gräueltaten gemeldet. Also diesen Meldungen zufolge wird dort die Bevölkerung terrorisiert von bewaffneten, oft Jugendlichen, also sehr jungen Menschen, die da eingesetzt, möglicherweise auch instrumentalisiert werden. Es gebe grausame Strafen. Also da ist die Rede davon, dass die Scharia wieder eingeführt wird, dass also nach Diebstahl die Hand abgehackt wird. Und ähnliche schlimme Sachen werden aus der Region gemeldet und die Regierung im Süden ist eben nicht in der Lage, die Situation dort unter Kontrolle zu bringen. Die Bundesregierung will nach der Ankündigung jetzt ihre Hilfen für das Land aufstocken auf 13,5 Millionen Euro. Allerdings fordert sie eben auch, dass beide Seiten sich um eine politische Lösung ihres Konflikts bemühen. Dann nach Deutschland. Ab heute gilt hier die sogenannte Entscheidungslösung bei der Organspende. Das heißt, die Krankenkassen schicken jedem Versicherten ab 16 Jahren Informationsmaterial zu dem Thema. Und auf dessen Grundlage kann er dann entscheiden, ob er seine Organe im Todesfall spenden möchte. Gezwungen zu dieser Entscheidung wird aber auch nach den neuen Regeln niemand. Das heißt, wenn man sich daraufhin dann einfach überhaupt gar nicht äußert, dann hat man sich eben weiterhin dazu nicht geäußert.
Gibt es denn auch Themen, wo ihr gesagt habt, heute No News, die wollen wir auf gar keinen Fall im Programm haben, über die berichten wir nicht.
Ach so, also so ist es ja nun auch nicht. Wir können ja uns nicht aussuchen, worüber wir berichten, aber wir entscheiden, wir müssen natürlich entscheiden, was wir machen können und was nicht. Es ist, glaube ich, eher so ganz, es sind ganz profane Gründe manchmal, warum das nicht zustande kommt. Das hier zum Beispiel war uns einfach eine Nummer zu klein. Und zwar wird in Katalonien demnächst eine Touristenabgabe erhoben. Also es gibt, man kennt das auch aus anderen Regionen, Bettensteuern, wie heißt das auf den Schweizer Dörfern? Jetzt ist es mir glatt entfallen.
Ich war noch nicht in der Schweiz.
Ich schon, aber noch nicht in so einem Dorf.
Kurtaxen.
Kurtaxen gibt es aber auch in der Nordsee.
Genau, die gibt es auch an der Nordsee. Inwiefern jetzt davon Teile in Katalonien schon existieren, kann ich gar nicht genau sagen. Was jetzt auf jeden Fall unter Umständen dazukommen wird, sind zwischen 50 Cent und 2,50 Euro pro Nacht. Das fanden wir nicht so wichtig, dass wir es jetzt melden müssen. Da gibt es auch Proteste und vielleicht wird es auch wieder abgeschafft. Auf Mallorca ist es mal eingeführt worden und auch wieder abgeschafft worden.
Also ich hätte es wichtig gefunden, wenn man Touristenabgabe so verstanden hätte, dass man bestimmte Touristen bei der Einreise am Flughafen gleich abgibt. Weil es gibt ja so eine gewisse Klientel von Touristen, die mich im Urlaub stören. Aber das ist nicht gemeint gewesen.
Das wäre zu 100% drin gewesen bei uns.
Ja, das glaube ich auch. Charlotte Mayo, vielen Dank.
Bitteschön.
Danke für den Nachrichtenüberblick. Und wenn ihr Lust habt, in den Hangout zu gehen, guckt jetzt mal auf twitter.com/dradiowissen. Könnt ihr also auch direkt aufrufen, wenn ihr nicht bei Twitter seid. Da stehen jetzt die Links zum Gucken und auch zum mit der Webcam einklinken. Und dann werden wir gleich mit euch zusammen mit Michael Remke, dem US-Korrespondenten für Axel Springer, ein bisschen über die US-Medien und den Wahlkampf und seinen Job an sich sprechen. Hier bei D-Radio Wissen, heute in der medialen Redaktionskonferenz. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir machen ein bisschen was mit Medien.
Ja, wir nutzen den Feiertag für etwas Mediales.
Ja.
Und wir nutzen den Feiertag aber auch, ich glaube, wir können jetzt mal doch unser Aerobic auflösen. Wir hatten ja vor einer halben Stunde nochmal dazu aufgerufen, dass ihr uns Lösungsvorschläge schickt. Es ist heute nicht ganz einfach. Die Frage war ja, 5 Geräusche haben wir euch vorgespielt, die etwas gemeinsam haben. Und ich weiß nicht, vielleicht hören wir uns das einfach nochmal an, weil es ist wirklich schwer gewesen heute. Das waren die 5 Geräusche. Ich habe auch die Lösungsansätze vor mir liegen, aber ich hätte auch sonst eine Idee gehabt. Daniel, guck du doch mal in unser Postfach, ob denn mittlerweile ein paar richtige Antworten dort eingegangen sind. Und dann betätige du dich doch mal als Glücksfee und ziehe eine.
Okay, Ich habe hier was. Willst du das erst auflösen?
Nee, sag mal, was ist da der Antwortvorschlag?
Okay, also ich habe hier eine Mail von Hanne-Marie Weichel bekommen und sie sagt, die Lösung läutet heute, der gemeinsame Nenner von diesen Gegenständen ist, sie haben alle eine Spule.
Das ist die richtige Antwort. Ich kann es vielleicht nochmal gerade auflösen. 5 Geräusche waren es. Es war eine Angel, die jemand wirft und sie eben wieder aufspult. Das zweite war dann so etwas wie, ich sag mal, so ein altes Spinnrad, eine alte Nähmaschine. Dann Kassettenrekorder. Spult jemand hin und her, habt ihr vielleicht auch als Kinder auch mal gerne gemacht. Also das Geräusch habe ich als erstes erkannt.
Ja.
Dann war es ein Vorführgerät im Kino, so ein alter Filmprojektor. Und das letzte war ganz klassisch eine analoge Kamera, wo der Film weiter transportiert, weiter gespult wird. Also der gemeinsame Nenner, alle Geräte haben eine Spule.
Sehr schön, sehr schön. Zeit für unseren Medien-Hangout, kurz nach 19 Uhr. Wir wollen ja ein bisschen mit euch abhängen und über die Medienthemen der Woche sprechen. Und da habt ihr folgende Möglichkeiten teilzunehmen. Wenn ihr nämlich bei Google Plus seid, könnt ihr einfach auf die Seite von D-Radio Wissen gehen. Da gibt's schon den Link zum Hangout, da könnt ihr reingehen. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, über twitter.com/D-Radio Wissen. Und ich glaube, auf wissen-d-radio.de packen wir auch gleich noch die Links rein. Also ihr solltet uns irgendwie finden und dann können wir gemeinsam sprechen, denn unser Gast Michael Remke ist auch noch weiter bei uns und in den Hangout ist jetzt auch schon gerade der Nils hinzugekommen und da sage ich erst einmal Hallo Nils, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Das klappt ja schon wunderbar und der Michael, ist der auch schon da?
Ich bin hier, ja.
Da, wunderbar. Da können wir gleich noch weitermachen und gucken, wie sich das Ganze so weiterfüllt. Ihr seid herzlich eingeladen und Herr Remke, wir haben eigentlich gerade ja noch gar nicht so richtig zu Ende reden können. Eigentlich interessiert mich, meine größte Frage ist eigentlich, die wir noch hier zum Schluss hingestellt haben. Wer wird denn jetzt am Dienstag gewinnen?
Eine gute Frage. Ich glaube, dass
deswegen
Obama letztendlich gewinnen wird. Ich glaube, dass letztendlich Obama gewinnen wird. Bis vor ein paar Wochen habe ich auch noch damit gerechnet, dass er haushoch gewinnen wird. Aber das Rennen hat sich gedreht nach der ersten Debatte. Das war ein ganz schlechter Auftritt von ihm und das hat man ihm übel genommen. Und vor allen Dingen hat er damit die Anhänger von Romney motiviert, auch zur Wahl zu gehen. Ja, also das war vor ein paar Wochen, hätte ich gesagt, ganz klar, mache mir überhaupt keine Gedanken. Jetzt bin ich ein bisschen in Sorge, aber glaube, letztendlich wird Obama wieder gewinnen. Das zeigen auch die allerneuesten Umfragen. Und da liegt er in diesem kritischen Staat Ohio weiterhin mit 5 Punkten vorne. Und das würde ihm reichen.
Wird das ein spannender Wahlabend dann werden, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch?
Ich glaube, das wird sehr spannend werden. Ich vermute es. Es geht ja an der Ostküste los und dann geht es ja einmal quer übers Land, bis dann die entscheidenden Bundesstaaten kommen im mittleren Westen, so Wisconsin, Ohio, Iowa, wird es ein bisschen dauern. An der Ostküste muss er sich nicht so viele Gedanken machen, bis auf New Hampshire ist dieses Mal irgendwie eng. Aber es kann ein sehr spannender Abend werden. Glaube aber, nachdem der mittlere Westen ausgezählt wurde und die Prognosen durch sind, wird man auch wissen, wer Präsident wird.
Aber wir müssen uns nicht, wie vor 8 Jahren war es ja dann, um die Technik und das Auszählungsverfahren Sorgen machen. Also das wird diesmal glatt gehen.
Keine Ahnung. Ich glaube, die Amerikaner sind da immer für eine Überraschung gut. In Florida ist es wieder richtig eng. Ja, also vielleicht geht wieder los, dass per Hand nochmal nachgezählt werden muss alles und dann wieder Löcher geguckt werden, ob sie wirklich durchgestochen sind oder nicht. Ich glaube diesmal vielleicht nicht, dass es so chaotisch wird, aber you never know.
Meine Angst ist ja so ein bisschen da, dass man dann die ganze Zeit da die ganzen Staaten, dass dann die Wahlmänner sozusagen zugesprochen werden und hinterher entsteht ein Patt. Kann das auch passieren?
Das kann auch passieren. Es kann 269 zu 269 Wahlmännerstimmen ausgehen. 270 braucht man zum Sieg. Das kann passieren und dann entscheidet das Abgeordnetenhaus. Und das wäre dann schlecht für Obama.
Ich habe hier gerade mal, jetzt gucke ich mal in den Hangout, da hat uns jetzt auch der Jörg Wagner ist hinzugekommen. Jörg Wagner, guten Abend nach Potsdam. Kollege beim Radio 1 Medienmagazin. Ich weiß nicht, ob er uns auch akustisch verbunden ist.
Also ich höre was. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört.
Wir hören dich ganz wunderbar. Wir haben ja gerade so ein bisschen hier gesprochen mit Michael Remke, dem US-Korrespondenten von Axel Springer. Und er hat gesagt, dass er erwartet, dass Obama gewinnen wird. Wie ist deine Einschätzung?
Ach, es ist also diesmal wirklich ganz schwer, so eine Vorausahnung zu bekommen. Bei Obama vor 4 Jahren hatte man schon das sichere Gefühl, er kann die Sache wuppen, gerade weil er das Web 2.0 oder die Social Media im Hintergrund hatte und Wähler mobilisieren konnte, die seinerzeit, vielleicht zum ersten Mal wählen gingen überhaupt, weil er so ein cooler Präsident war. Aber ich glaube, dass das jetzt doch eine etwas unsichere Sache ist, das vorauszuahnen, gerade weil auch plötzlich so ein Wirbelsturm passenderweise dazukommt und manche Leute vielleicht zu Hause bleiben, weil sie eher damit beschäftigt sind, möglicherweise ihren Schutt wegzuräumen oder sagen, das hat doch eh keinen Zweck, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera oder so.
Nils, wie ist da deine Einschätzung? Jetzt hören wir ihn gerade nicht. Ich habe ihn, glaube ich, aufs Versehen stumm geschaltet, das tut mir leid. Aber jetzt müsste es wieder gehen.
Oder doch nicht?
Ja. Wie das manchmal so ist. Wir haben ja immer noch auch so die Debatte, okay, wie sich das Ganze so verändert hat. Herr Remke, wie ist denn das für Sie, die Entwicklung mit der ganzen Medienberichterstattung, dass das jetzt sozusagen wieder so back to normal ist, dass der Hype vorbei ist? Bedauern Sie das ein Stück weit oder sagen Sie, eigentlich ist das auch angemessener?
Ich finde, es ist angemessener und es war einfach auch zu erwarten. Also was vor 4 Jahren in diesem Land los war und auch weltweit los war, dieser Obama-Hype, das war einfach viel zu sehr, völlig übertrieben und es war eigentlich ganz normal, dass es zurückkommt. Also ich bedauere es nicht unbedingt, wenn ich mir vorstelle, dass man 4 Jahre jetzt den Obama-Hype gehabt hätte, also wäre ich auch irre geworden auf Dauer. Insofern bin ich damit schon okay, dass es wieder normal geworden ist. Was ich bedauern würde, wäre, wenn Obama verlieren würde. Das würde ich wirklich bedauern. Nicht nur, weil mir der eine viel sympathischer ist, sondern weil den anderen, ich kann nicht ganz nachvollziehen, welche Politik Romney wirklich machen wird dann später als Präsident, wenn er denn gewinnen sollte. Das ist so ein bisschen...
Aber macht das den Job dann nicht spannender?
Das macht den Job eigentlich spannender, aber wenn es keiner weiß, was er eigentlich will, ja, also er spricht davon, die Wirtschaft wieder flott zu kriegen und 12 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist zwar schön gesagt, aber er sagt mir und sagt den Amerikanern eigentlich auch nicht, wie er das machen will. Und 12 Millionen Arbeitsplätze kann nur passieren, wenn er ein Wirtschaftswachstum von 4% und mehr schafft. Das ist illusorisch. Vielleicht hat er andere Tricks drauf, mit denen er diese Arbeitsplätze schaffen könnte. Ich glaube das nicht und er verrät es einfach auch nicht. Ja?
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie sind dafür, dass Obama gewinnt. Wenn Sie jetzt auch mal Ihre Kolleginnen und Kollegen im Press Corps des Weißen Hauses betrachten, ist da eigentlich jeder so klar positioniert oder gibt es da vielleicht möglicherweise sogar auch einen Überhang an Obama-Befürwortern? Oder ist das politisch ausgewogen besetzt, das Corps?
Nee. Das ist, ich glaube schon, dass da mehr Obama-Anhänger sind als Romney-Anhänger. Also das, was immer diese liberalen Medien unterstützen, nicht unterstützen, sondern mögen Obama mehr. Man versucht natürlich objektiv zu bleiben, aber man merkt es schon, dass es gibt da schon einen Überhang an Obama-Anhängern, keine Frage. Romney ist nicht der beliebteste. Ich finde ja auch, er ist bei den Republikanern gar nicht so beliebt. Die Motivation bei dieser Wahl ist ja eigentlich nicht Romney zu wählen, sondern für die Gegner von Obama heißt es, Obama abzuwählen. Ja, also wenn man da auch die Republikaner fragt, als erstes kommt dann immer, wir wollen Obama nicht mehr. Und was halten Sie von Romney? Naja, mit dem kann ich schon besser leben, aber eine Begeisterung von Romney bei den Republikanern kann ich nicht erkennen.
Wir haben hier gerade eine Frage im Hangout vom Nils. Nils, was ist deine Frage?
Ja, meine Frage wäre, was verändert sich? Man geht ja davon aus, dass Obama gewinnt. Und wenn Obama nicht gewinnt, also was ist denn das Szenario dadurch?
Das Szenario, erstmal, dass Romney Präsident wird. Im Januar. Bis dahin gibt es eine sogenannte Lame Duck Phase, wo der Präsident abgewählt wäre und der neue im Januar kommt. Was würde sich verändern? Es würde sich, glaube ich, einiges verändern. Wenn man hier lebt, merkt man das eher, als wenn man zum Beispiel in Deutschland ist. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass die Leute sagen, es ist da irgendwie kein großer Unterschied zwischen den beiden zu erkennen. Ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied zu erkennen. Also allein das Thema Gesundheitsreform, das ist hier in Amerika ein großes Thema. Und Romney hat angekündigt, wenn er Präsident werden würde, wäre das seine erste Amtshandlung, Obamacare abzuschaffen. Das bedeutet, also jetzt im Moment haben ungefähr, glaube ich, 30 Millionen Leute keine Krankenversicherung. Das würde sich dann verschärfen und viele würden die Krankenversicherung, die sie jetzt bekommen haben, wieder verlieren.
Können Sie mal einen Versuch machen, uns zu erklären, warum es aber viele Amerikaner gibt, die genau eine solche Politik, nämlich wieder die Abschaffung der Krankenreform, der Gesundheitsreform, warum die das befürworten? Also das ist, finde ich, immer, wenn ich auch aus einer gewissen distanzierten Position heraus das betrachte als Mitteleuropäer, denke ich mal, wie kann man gegen eine solche Gesundheitsversicherung sein?
Ja, als deutscher Korrespondent hier in Amerika stelle ich mir die Frage auch immer wieder. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Das darf man nie vergessen und nie übersehen. Die Republikaner mögen all das, was der Staat macht, erstmal nicht. Und eine Gesundheitsversorgung für alle, die auch noch vom Staat eingesetzt wird und ausgebaut wird, ist für sie einfach ein Unding. Das geht nicht. Sie wollen selbst entscheiden können, ob sie sich nun versichern lassen oder nicht und bei wem und mit wem und was sie dafür zahlen. Das wollen sie alle selbst entscheiden. Und die Demokraten haben da mehr einen deutschen Ansatz, auch wenn sie von einem deutschen Ansatz weit entfernt sind. Also der Staat muss den Leuten helfen, die keine Krankenversicherung bekommen. Ja, also ein wichtiger Punkt da drin ist zum Beispiel, wer hier krank ist, ernsthaft krank ist, kriegt keine Krankenversicherung. Das sind die sogenannten pre-existing conditions. Wer hier Krebs hat und eine Krankenversicherung haben möchte, wird von der Krankenversicherung abgelehnt. Und das ist ein Denken, was nur schwer nachvollziehbar ist.
Wir haben noch eine Frage jetzt per Twitter reinbekommen und die leite ich gerne mal weiter. Und da geht es so ein bisschen, aber jetzt so eher also in Ihre berufliche Ecke als Korrespondentin in den USA, und da geht es so ein bisschen um die Autorisierungspraxis. Ob Sie froh sind, dass Sie als US-Korrespondent im Gegensatz zu den deutschen Kollegen nicht autorisieren müssen?
Oh, das kommt immer ganz drauf an, mit wem ich spreche. Manchmal wäre es mir lieber, eine Autorisierung zu bekommen, einfach um ruhiger schlafen zu können. Und manchmal ist es halt, ist es mir nicht wichtig. Ich würde gerne mit Obama einmal ein Interview führen und das würde ich auch gerne autorisieren lassen. Das müsste ich auch in dem Fall, weil das bei Obama ist das Licht. Aber Obama hat leider bis heute noch nicht ein Interview einem deutschen Medium gegeben.
Woran liegt das?
Gute Frage. Ich glaube, sein Interesse ist nicht so groß. Und jetzt im Wahlkampf ohnehin, ja, im Wahlkampf ohnehin ist es fast unmöglich für ein ausländisches Medium, ein Interview mit ihm zu bekommen. Er will ja Präsident hier werden und nicht in Deutschland oder in England oder sonst wo. Ich habe es sehr oft versucht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, vor allen Dingen auch auf den Reisen, warum das so ist. Keiner konnte es so richtig erklären. Meistens haben sie gesagt, naja, wird schon ein Interview geben, es wird schon kommen. Und wir setzen sie hier mal auf die Liste. Ich glaube, diese Liste ist sehr, sehr lang, aber sie wird nicht abgearbeitet.
Vielleicht in vier Jahren dann, wenn er sich nicht nochmal zur Wahl stellen muss, dann hat er bestimmt Zeit, sollte er jetzt nochmal gewählt werden.
Dann nimmt er aber wahrscheinlich aber hohe Honorare für Reden.
Das könnte auch sein, ich weiß es nicht. Das ist bestimmt in den USA nicht anders. Unsere Zeit für den Hangout ist leider jetzt zu Ende. Michael Reimke, danke, dass Sie noch bei uns geblieben sind. Jetzt sind gerade noch Artus und Sebastian hinzugekommen. Danke fürs Reinschauen. Nächste Woche, kurz nach 19 Uhr, machen wir natürlich am Donnerstag bei D-Radio Wissen den nächsten Hangout. Und Michael Reimke, viel Spaß jetzt noch im Restwahlkampf. Und wir lesen das dann auf michaelreimke.com nach, was Sie dann darüber bloggen.
Alles klar, vielen Dank.
Ja. Danke, schönen Abend noch.
Danke,
hier ist die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Charlie Bessie mit Goldfinger. Passt auch dazu, gerade haben wir einen Tweet bekommen von Pillenknick. Tut mir leid, aber muss Skyfall sehen. Nächsten Donnerstag, Fragezeichen. Ich glaube, es war der Einladungstweet zum Hangout. Nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start.
Ja, sehr schön.
Ich nicht übrigens.
Stimmt.
Ja.
Ach, das kriegen wir auch ohne dich in der Fiene.
Ja, Dennis Horn wird dann hier sein, meinen Platz einnehmen und dann mit dir durch die Welt der Medien navigieren. Ich freue mich drauf. Wir haben noch nicht alles heute besprochen, ne?
Ja, eigentlich haben wir ziemlich viel schon besprochen, aber einen Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen, hat mich heute sehr bewegt. Disney kauft Star Wars, wenn man so will.
Ja.
Oder hier Lucasfilm heißt die Firma, glaube ich. Und das fand ich, ist ja schon nochmal eine Nachricht.
Was ist dein Gedanke dabei?
Es wird weitergehen mit den Star Wars Filmen. Das ist, glaube ich, schon durchgesickert. Und das finde ich schon irgendwie ganz spannend. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Auch wenn das, glaube ich, noch irgendwie, ich weiß gar nicht, bis wann, 2015, glaube ich.
Ja, 15, 16, 17, dann, alles gesichert im Kino.
Super!
Ich freue mich, wie wir dann wohl Kino schauen werden. Das wird sich bestimmt bis dahin
4D
noch
oder so.
Ja,
bestimmt.
Wir werden es rausfinden. Vielleicht sogar schon bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns dann, euch wieder zu hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.